Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit 2014 dauert der Krieg in der Ostukraine zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen nun an. Nach Schätzungen der UN sind dem Konflikt mehr als 13.000 Menschen zum Opfer gefallen. 1,5 Millionen Menschen sind aus der Region geflüchtet. Die Wirtschaftswege sind weitgehend gekappt. Immer wieder wurde Waffenruhe vereinbart, immer wieder wurde sie durchbrochen. Seit Präsident Volodymyr Zelensky im Amt ist, scheint etwas mehr Bewegung in die Friedensbemühungen zu kommen. Im September gab es einen Gefangenenaustausch und morgen nun treffen sich zum ersten Mal seit 2016 die Präsidenten Zelensky und Putin im sogenannten Normandie-Format, also unter der Beteiligung Frankreichs und Deutschlands in Paris. Eine Chance also, den Frieden in der Ukraine endlich in Gang zu bringen. Darüber habe ich mit dem Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experten Wilfried Jilge gesprochen und ihn gefragt, hat das Treffen morgen in Paris mehr als nur Symbolwert?
Ich denke schon. Allerdings glaube ich, dass man, was den politischen Prozess betrifft, die Erwartungen nicht überhöhen sollte. Wenn das Normandie-Format am Montag dazu führt, dass der sogenannte Minsker Prozess konstruktiv auf allen Ebenen, das heißt auch auf den Ebenen der jeweiligen Ministerien, weitergeführt wird und dass man einem zum Beispiel nachhaltigeren Waffenstillstand näher kommt, dann wäre schon etwas gewonnen.
Lassen Sie uns kurz über das Minsker Abkommen sprechen von 2015. Also es geht ja darum, Lokalwahlen im Donbass abzuhalten. Die Ukraine fordert vorher einen Truppenabzug der Separatisten. Russland dagegen sagt, erst solle gewählt werden, dann könne man weiterschauen. Teilweise wird das seit November nach der sogenannten Steinmeier-Formel umgesetzt. Sind das nur Scheinmaßnahmen oder bewegt sich da wirklich was?
Zunächst einmal ist es etwas problematisch, wenn man bei dem Minsker Abkommen direkt auf die Wahlen geht. Die Wahlen sind das Ende eines längeren Prozesses. Wahlen und das damit verbundene Inkrafttreten des sogenannten Sonderstatusgesetzes für die heute besetzten Gebiete sind das letzte Element, sozusagen das abschließende politische Element in einem langen Prozess. Dazwischen müssen zahlreiche Fragen geklärt werden, die für die Durchführung von Wahlen überhaupt wichtig sind. Geklärt werden muss immer noch die Ausgestaltung der Amnestie, die vereinbart wurde. Und was wir immer noch nicht haben, ist ja überhaupt ein nachhaltigen Waffenstillstand. Den gibt es ja auch noch nicht. Und hier liegt genau das Problem, bevor nicht diese Agenda von Sicherheit und Vorbereitung vorher geleistet worden ist. Und das müsste meines Erachtens jetzt Schritt für Schritt die Aufgabe der nächsten Treffen sein, ist an die Durchführung von Wahlen, regulären, fairen, geheimen und inklusiven Wahlen, das ist ja wichtig, eigentlich nicht zu denken.
Aber es steht schon die Zahl 2020 für Wahlen im Raum. Ist das ein unrealistisches Szenario?
Ich halte das für nicht realistisch. Diese Zahl wurde auch jüngst wieder von Präsident Zelensky genannt. Allerdings natürlich nur unter bestimmten Bedingungen, eben dann, wenn zum Beispiel gesichert ist, dass die russischen Truppen aus dem Donbass abgezogen werden, die Kämpfer entwaffnet werden und die Ukraine die Kontrolle zurückerhält. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Und es geht ja nicht nur um diese Fragen, es geht auch um zahlreiche vorbereitende Fragen. Wie soll denn ein Wahlgesetz überhaupt aussehen? Also, was muss gewährleistet sein, damit inklusive Wahlen stattfinden können? Da muss ja einige Monate vorher garantiert sein, dass alle Medien in diesen Gebieten, die heute einem halbstalinistischen autoritären Regime gleichen, frei berichten können. Es muss gewährleistet sein, dass alle ukrainischen Parteien und nicht nur solche, die die Interessen der sogenannten Volksrepubliken vertreten, in diesen Gebieten auch Wahlkampf machen können. Es muss gewährleistet sein, dass es eine breite Information über den Sinn und Zweck überhaupt dieser Wahlen und des gesamten Prozesses gibt, denn das haben wir heute auch noch nicht. Und wenn ich das jetzt alles zusammennehme und noch hinzufüge, dass wir für ein realistisches Wiedereinführen der Gebiete in die Kontrolle der souveränen Ukraine auch noch eine breite Gesetzgebung bei der Transitional Justice brauchen. Also wir brauchen ja Gesetze, die sagen, welche Menschen in diesen besetzten Gebieten zum Beispiel, die als Ärzte gearbeitet haben, die als Feuerwehrleute gearbeitet haben, es muss sichergestellt sein, dass die auch nichts zu befürchten haben. Es muss geklärt werden, welche Menschen fallen unter einen Amnestieprozess oder nicht. Das ist eine so breite Agenda, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie man das im Jahre 2020 schaffen will. Wenn man jetzt konkret arbeitet in den nächsten Monaten an all diesen Fragen, vorweg bei der Sicherheit, wo Russland ja noch überhaupt keine Zugeständnisse gemacht hat, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Das heißt, wenn wir überhaupt dahin kommen, die Agenda konstruktiv abzuarbeiten, dann wäre der Montag als Neustart schon ein großer Erfolg.
Ich will mal ein bisschen reißbrettartig ein Bild zeichnen. Der unerfahrene Zelensky gegenüber einem schwer zu kalkulierenden Putin, der vielleicht nicht nur geopolitische Interessen verfolgt, sondern der möglicherweise auch nicht an demokratischen Prozessen in der Ukraine interessiert ist. Also David gegen Goliath, könnte man vielleicht sagen. Ist das eine europäische Sichtweise oder ist die Sache doch komplexer?
Das ist, glaube ich, keine europäische Sichtweise, sondern das ergibt sich aus der Analyse des Verhaltens des Kremls der letzten Monate. Sie müssen ja sehen, dass die Kuratoren, die in Kreml für die sogenannten besetzten Gebiete zuständig sind, ja ganz klare Aussagen gemacht haben. Einer ihrer Kuratoren hat ganz klar gesagt, mehr als eine symbolische Gewalt wird es für die Ukraine über diese Teile des Donbass nie gehen. Zweitens, Russland hat jetzt von Selenskyj Zugeständnisse verlangt, alleine ja nur um einen Gipfel durchzuführen. Auch das muss man ja klar sehen. Das Wiederbekenntnis zur Steinmeier-Formel, die ja an sich nichts Neues ist, die vor allem für die Ukraine schwierige durchgeführte Entflechtung von Truppen in den Pilotzonen, waren ja Vorbedingungen seitens Russland, die die Ukraine erfüllt hat. Von Russland, und das ist diese Asymmetrie in diesem Prozess, gibt es in den entscheidenden Fragen, die gewährleisten würden, dass Russland diese Gebiete nicht weiter benutzt, um die Ukraine weiter zu destabilisieren, überhaupt keine Zugeständnisse. Und warum Russland sich so verhält, ist natürlich klar. Russland geht es nicht um die Okkupation des Donbass. Russland geht es um ein trojanisches Pferd in der Ukraine, um weiterhin Einfluss über die gesamte Ukraine zu haben. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es immer noch in den Moskauer Eliten nicht klar ist, dass es so etwas gibt wie eine unabhängige Ukraine. Putin sprach ja bis vor kurzem noch von einem Volk von Ukrainern und Russen. Und es hängt mit den größeren Ambitionen Russlands in der Schwarzen Meer- und Kaspischen Region zusammen. Auch da ist die Ukraine ein Dorn im Auge bei den breiteren russischen Interessen. Und deswegen spielt hier Geopolitik eine Rolle und es spielt Innenpolitik eine Rolle. Der Kreml weiß natürlich, wenn er die militärische Hand nicht mehr im Donbass hat, dann hat die Ukraine bei einem nachhaltigen Waffenstillstand natürlich viel mehr Ruhe, ihre proeuropäischen Reformen durchzuführen. Aber ein alternatives Modell, demokratisches Modell, eine Ukraine, die ein alternatives Modell sozusagen in dem vom Kreml antizipierten Vorgarten darstellt, das ist überhaupt nicht im Sinne von Putin. Denn einige Russen könnten auch dazu geneigt sein, dass eine erfolgreiche Ukraine auch einen alternativen Weg für sie selbst darstellt. Daran ist auch der Kreml derzeit nicht interessiert.
Dann lassen Sie uns doch mal über die Interessen der EU sprechen. Wie wichtig wäre denn ein Frieden in der Ukraine für Europa?
Für Europa ist der Frieden in der Ukraine ein wichtiges Element eigener Sicherheitsinteressen. Denn die jetzige Situation, die ja noch nicht mal einen eingefrorenen Konflikt darstellt, birgt natürlich immer wieder Eskalationsrisiken, die dazu führen könnten, dass der Konflikt immer näher auch an die Grenzen der EU heranrückt. Und ich sage noch einmal, im Schwarzen Meer tut er das schon. Sehen Sie sich die Krise letztes Jahr im Asowschen Meer an, die übrigens jetzt, ohne dass die EU leider richtig darauf reagiert hat, wieder angehoben hat. Russland hat im Herbst wieder begonnen, massive Blockaden durchzuführen gegenüber ukrainischen Schiffen, die zu den ukrainischen Häfen im Asowschen Meer wollen. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger für die EU, eine ganz wichtige Frage berührt. Das ist die freie Schifffahrt, das ist die regelbasierte Ordnung, die ein Kernelement nicht nur für unsere Sicherheit, sondern auch für die Wirtschaft, für eine erfolgreiche Wirtschaft der EU darstellt. Im Grunde genommen ist das ja auch im Interesse Russlands, denn eine stabile Ukraine ist natürlich in Zukunft für Russland, wäre natürlich eine stabile wirtschaftliche Ukraine auch ein viel attraktiverer Nachbar als eine Ukraine in permanenten Problemen. Aber für Russland gilt weiterhin, dass die Außenpolitik sozusagen die Misserfolge in der Innenpolitik, Stichwort ökonomische Modernisierung, kompensieren soll. Und deswegen ist man hier auch zu Zugeständnissen nicht bereit.